Matthias Mirsch nennt Laatzen im Süden Hannovers seine Heimat. Dort ist er zur Schule gegangen, war Jugendgruppenleiter in der Thomasgemeinde und Torwart bei der BSG und saß jahrelang für die Gemeinde im Rat. Er studierte Jura und arbeitete als Rechtsanwalt und sorgte unter anderem dafür, dass nach Ende des Jugoslawienkriegs eine bosnische Familie nicht abgeschoben wird, nämlich die seines späteren Abgeordnetenkollegen Adis Ahmetovic. Seit 2005 sitzt er als immer direkt gewählter Abgeordneter im Bundestag. Seit 2015 ist er einer der Sprecher der parlamentarischen Linken in der SPD-Bundestagsfraktion. Und seit Oktober 2024 agiert er als Generalsekretär der SPD. Herzlich willkommen, Herr Mirsch.
Guten Morgen.
Wie ist es denn eigentlich, spricht man heute noch gerne davon, dass Sie mal eine Familie vor der Abschiebung bewahrt haben? Heute geht es ja eher darum, auch wenn man den Worten Ihres Kanzlers folgt, im großen Stil abzuschieben, statt Menschen davor zu schützen. Wie gehen Sie mit dieser Geschichte um gerade?
Nein, es ist für mich nach wie vor eine ganz tolle Geschichte, gerade das mit Adis Ahmetovic, denn man sieht, es geht immer um Menschen und man muss jeden Fall auch betrachten. Und dieser Fall ist natürlich was ganz Besonderes gewesen. Ich weiß, es war einer meiner ersten Fälle als Anwalt. Man merkt, was für eine große Verantwortung man hat. Seine Mutter war damals wahnsinnig traumatisiert von den kriegerischen Auseinandersetzungen, die in Bosnien waren. Und es war sehr, sehr schwer, überhaupt mit ihnen auch ins Gespräch zu kommen. Am Ende gab es einen großen Konflikt, auch mit der Landeshauptstadt Hannover. Wir haben es dann geschafft, dass diese Familie hier bleiben konnte. Sie haben von Anfang an gearbeitet, sich krumm gemacht und Adis hat eine ganz tolle Entwicklung gemacht und am Ende ist er jetzt im Deutschen Bundestag.
Wir wollen ja heute vor allem über das wirtschafts- und finanzpolitische Programm der SPD sprechen. Ich kann mich erinnern, es ist noch gar nicht so lange her, ich denke mal so knapp 2 Jahre vielleicht, da schwärmte Olaf Scholz von einem Wirtschaftswunder, von Wachstumsraten wie zuletzt in den 50er und 60er Jahren, ausgelöst durch die hohen Investitionen in den Klimaschutz. Die Realität ist heute, Sie wissen es, 2 Rezessionsjahre, minimale Wachstumsprognosen für dieses Jahr und von Klimaschutz redet kaum noch einer. Wie konnte die SPD und wie konnte Ihr Kanzler so daneben liegen?
In dem würde ich auch widersprechen. Es gibt natürlich durchaus auch Branchen, die absolut wachsen. Und wir haben dann andere, die natürlich aufgrund des russischen Angriffskrieges und auch den weltweiten Folgen massiv unter Druck sind. Aber vor allen Dingen will ich widersprechen, dass Klimaschutz keine Rolle spielt. Wir haben gerade, natürlich ist es so, dass die Ampel aufgrund der äußeren Performance in kein gutes Bild gerückt wurde. Aber wir haben gerade in Sachen Klimaschutz eine Menge gemacht. Der Ausbau der Erneuerbaren, den haben wir beschleunigt. Nicht wie in all den Jahren davor nicht. Wir haben auch mit diesem unpopulären sogenannten Heizungsgesetz, eigentlich heißt es ja Gebäudeenergiegesetz, endlich den Wärmesektor angegangen. Wir haben es dann im Parlament nochmal massiv verändert. Ich bin da selbst auch sehr stolz, weil ich da selbst verhandelt habe. Wir haben ein milliardenschweres Förderprogramm aufgesetzt und vor allen Dingen die Kommunen jetzt in die Lage versetzt, dass sie eine kommunale Wärmeplanung machen. Das heißt, bis 2029 wissen wir, wie vor Ort 2045 die Klimaneutralität im Wärmebereich hergestellt werden kann. Das sind wirklich Riesenschritte gewesen. Wir haben in den letzten Jahren an vielen Stellen immer nur über Ziele geredet, über Jahreszahlen, aber nie über den Weg, wie wir da hinkommen. Und da ist die Ampel wirklich ein paar wichtige Schritte gegangen, auch das 49-Euro-Ticket. Aber richtig ist, dieses Thema ist jetzt unter Druck, vor allen Dingen aufgrund der Wahl von Trump und dem Ausstieg aus dem Pariser Klimaschutzabkommen. Insofern wird auf die Deutschen, auf die Europäer, aber auch auf Länder wie Brasilien, Südafrika etc. viel zukommen, denn wir brauchen Achsen, Allianzen, die jetzt progressiv dieses Thema weiter behandeln.
Trotzdem war ja damals, er hat ja diese Vision entwickelt, als der Angriff der Russlands auf die Ukraine schon erfolgt ist. Warum kam diese Vision nicht ein Stück weiter voran? Was waren die Faktoren, dass wir ja eigentlich eher das Gegenteil zuletzt erlebt haben, eben Stagnation, auch eine gewisse Depression innerhalb der Unternehmen. Also diese Diskrepanz ist ja doch relativ groß.
Naja, man muss schon erstmal sehen, wir haben ja nach diesem russischen Angriffskrieg gesehen, was für ein Druck auch gerade in Sachen Energiepreise sich entwickelt hat. Da haben wir erstens die Versorgungssicherheit in diesem Land sichergestellt als SPD-geführte Bundesregierung. Das muss man einfach nochmal immer wieder ins Bewusstsein rufen. Herr Merz im Übrigen wollte wenige Wochen nach diesem Ausbruch des des russischen Angriffskrieges ein Gasembargo einseitig gegenüber Russland. Das hätte die Speicher nicht gefüllt. Das wäre verantwortungslos gewesen. Wir haben die Versorgungssicherheit für Unternehmen, für Bürgerinnen und Bürger gewährleistet in einer sehr, sehr schwierigen Situation. Wir haben dann Energiepreisbremsen, Milliarden aufgewendet dafür, dass die Energiepreise einigermaßen im Griff bekommen wurden. Und das ist eine wahnsinnige Leistung gewesen. So, und wenn wir jetzt sehen, ja, Unternehmen sind unter Druck und hier haben wir wieder das Thema Energiepreise, nicht aufgrund des Bezugs, nicht aufgrund der Energiequellen, sondern vor allen Dingen zum Beispiel, weil wir die Netzentgelte umlegen und daran müssen wir was ändern. Da besteht ja auch eine große Einigkeit. Die Frage ist jetzt nur, wie und wann. Und natürlich geht es auch darum, zum Beispiel den Ausbau der erneuerbaren Energie konsequent weiterzufordern und fördern. Wenn Herr Merz beispielsweise sagt, er glaubt nicht an eine nachhaltige Stahlproduktion, ist das Gift für den Standort, für den Wirtschaftsstandort Deutschland.
Sie haben es gerade schon erwähnt mit den Netzentgelten. Sie wollen ja, wie eigentlich alle Parteien, die Bürgerinnen und Bürger und auch die Unternehmen entlasten. In der Einkommensteuer zum Beispiel, bei der Mehrwertsteuer für Lebensmittel. Sie wollen Investitionsprämien für Unternehmen schaffen. Die Stromsteuer und wie gesagt, die Netzentgelte sollen gesenkt werden. Das alles kostet nach Berechnung des Instituts der deutschen Wirtschaft mindestens 30 Milliarden Euro. Zuletzt hat die Ampel wegen einstelliger Milliardenbeträge gestritten und sich ja quasi deswegen ja auch zerlegt. Wie soll das also gehen? Wie wollen Sie denn jemals 30 Milliarden gegenfinanzieren?
Ja, das sind ja vielfältige Aspekte. Also einmal sagen wir, wir wollen natürlich, dass die 1%, die sehr, sehr viel verdienen, auch mehr zahlen. Deswegen wollen wir den Spitzensteuersatz erhöhen, den Reichensteuersatz und damit die Entlastung von 95% mitfinanzieren. Wir sagen aber auch, wir brauchen neue Finanzierungsquellen. Zum Beispiel sagen wir im Bildungsbereich, wo ja vor allen Dingen die Länder zuständig sind, sagen wir, wir wollen eine Vermögensteuer reaktivieren und mit diesen Milliarden wollen wir zwischen einem Pakt zwischen Bund, Ländern und Gemeinden tatsächlich auch Bildung finanzieren. Zum Beispiel die Forderung des Bürgerrats, den wir ja vor anderthalb Jahren eingesetzt haben im Bundestag, über 100 durch Zufall ausgewählte Bürgerinnen und Bürger, die gesagt haben, die wichtigste Forderung von uns ist, dass jedes Kind ein kostenloses Mittagessen bekommt. Das wollen wir damit finanzieren. Und dann geht es tatsächlich darum, wie kriegen wir Investitionen in Infrastruktur in Zukunft. Und da ist unser Thema, dass wir sagen, wir wollen diese Schuldenregel, die wir augenblicklich haben, reformieren. Wir wollen sie nicht abschaffen, aber wir strangulieren uns, wenn wir nicht investieren. Und beispielsweise der Bundesverband der deutschen Industrie sagt, bis 2030 brauchen wir 500 Milliarden circa in diese Investitionen. Wir wollen einen Deutschlandfonds auflegen, wo wir privates Kapital auch mit akquirieren, wo wir dann beispielsweise auch in den Wohnungsbau, in den kommunalen Wohnungsbau, wo kommunale Wohnungsbaugesellschaften sich beteiligen können und damit auch Finanzmittel akquirieren können. Das sind wichtige Schritte für uns, wo wir sagen, da aktivieren wir, da können wir investieren und da gibt es neue Geldquellen sozusagen, die wir erschließen. Das sind Forderungen, die wir erheben. Und am Ende, ja, die Ampel ist an einer Finanzierungsfrage zerbrochen. Ich glaube ehrlicherweise, nach dem Verfassungsgerichtsurteil ist es eigentlich ins schwierige Fahrwasser gekommen, weil wir dort viele Quellen eben nicht mehr hatten. Stichwort Klima- und Transformationsfonds, Wirtschaftsstabilisierungsfonds etc. Aber wir haben dann keine Lösung gefunden bei der Frage, wie gehen wir mit den Hilfen der Ukraine um. Wo wir sagen nach wie vor auch, wir haben ein Defizit jetzt schon von 26 Milliarden circa im Haushalt 2025. Wir haben die verfassungsrechtliche Möglichkeit, egal ob wir die Schuldenbremse reformieren, ja oder nein, wir haben die verfassungsrechtliche Möglichkeit aus unserer Sicht hier einen Notlagenbeschluss, einen Überschreitungsbeschluss tatsächlich zu machen, damit diese Gelder, damit diese Mittel nicht auf den nationalen Haushalt angerechnet werden. Und daran ist diese Ampel am Ende gescheitert. Und jetzt geht es auch darum, wie wir beispielsweise diese Mittel weiter aufwenden. Denn eins steht fest, wir müssen die Ukraine weiter unterstützen. Wir wollen sie weiter unterstützen. Wir wollen aber nicht das zulasten des nationalen Haushalts machen.
Sie hatten gerade angeführt, Vermögensteuer, Spitzensteuersatz, also die Reichen etwas mehr zur Kasse zu bitten. Damit treffen Sie natürlich auch gerade diejenigen, von denen man jetzt vielleicht erwarten könnte, dass sie durch Neugründungen, durch Investitionen ja für den lang ersehnten wirtschaftlichen Aufbruch, den wir alle brauchen und herbeisehnen, zusätzlich belastet werden. Wie soll denn dieser Aufbruch zustande kommen, wenn man diesen Menschen jetzt das Signal gibt, erstmal schöpfen wir euch ein bisschen mehr ab und statt ihnen sozusagen die Freiheit zu geben, zu sagen, nehmt das Geld, aber setzt es für Investitionen ein. Jemand wie Clemens Füß, der vom IFO-Institut, der Ihr Programm in vielen Teilen auch lobt, sagt aber gerade zu dem Punkt, höhere Steuern auf die Steuerzahler mit den höchsten Einkommen werden allerdings mittelständische Unternehmen treffen und deren Investitionsbereitschaft weiter senken.
Also erstmal ist ja gut, dass viele Ökonomen wirklich unsere Pläne loben, auch die, die nicht auf der sozialdemokratischen Seite stehen, während sie bei der CDU, CSU vor allen Dingen kritisieren, dass es dort ungedeckte Schecks gibt von über 100 Milliarden. Das muss man ja immer wieder sagen. Und da muss man immer wieder auch fragen, woher wollt ihr das eigentlich nehmen? Und wenn ich den Spitzensteuersatz um 2 Punkte erhöhe, den Reichensteuersatz um 2 Punkte, dann ist das ja nicht, dass ich da jemanden, der sehr, sehr viel hat, sonst würde er ja gar nicht in diesem Spitzensteuersatz liegen. Und da machen wir die Grenzen, verschieben wir auch nochmal. Wir reden über beispielsweise Doppelverdienende bzw. Verheiratete um 240.000 Euro. Das heißt, das sind alles Leute, die nicht am Hungertuch nagen und die mir in den Gesprächen zum Beispiel selbst und die mir aber in den Gesprächen selbst zum Beispiel sagen, wir haben es jetzt ja auch gerade in Davos gesehen, wir wären bereit, mehr Verantwortung auch finanziell für diesen Zusammenhalt zu nehmen. Insofern auch bei Unternehmen, wenn wir über Vermögen reden, dann sind wir da in den Millionenbereich. Das heißt, es ist alles nicht der Handwerksbetrieb, der jetzt gerade am Existenzminimum schrappt, sondern es sind Leute, denen es gut geht und die auch ein großes Interesse haben müssen, dass die Kaufkraft steigt, dass tatsächlich auch Investitionen getätigt werden. Denn das letztlich belebt ja die Wirtschaft und die Nachfrage. Und insofern, ich merke jedenfalls in vielen Gesprächen auch mit Unternehmerinnen und mit Unternehmern, dass es ein großes Verständnis dafür gibt.
Ihr Wahlprogramm beginnt in jedem Kapitel mit dem Satz, wir kämpfen. Ich frage mich so ein bisschen, warum haben Sie denn in den vergangenen 3 Jahren nicht das alles einfach durchgekämpft, was da jetzt als Kampfwille niedergeschrieben steht?
Ja, vielen Dank für diese Frage, weil sie natürlich auch immer wieder kommt. Ja. Und das ist ja auch berechtigt, dass man sagt, ihr wart jetzt lange an einer Regierung. Und deswegen muss man eben auch sagen, ja, leider hatten wir nicht die absolute Mehrheit als SPD, deswegen müssen wir immer auch in solchen Konstellationen Kompromisse machen. Aber ich habe ja schon ein paar Dinge genannt, dass wir beispielsweise die Energiepreisbremsen durchgesetzt haben gegen die FDP, die normalerweise ja sagt, keine Eingriffe in den Markt, dass wir den Mindestlohn erhöht haben, dass wir ein Fachkräfteeinwanderungsgesetz geschaffen haben, was ja so wichtig ist für die Wirtschaft auch, dass wir die Erneuerbaren wirklich den Ausbau beschleunigt haben. Das sind alles Dinge gewesen, die wir auch als SPD als Wahlziel hatten 2021 und die wir tatsächlich jetzt umgesetzt haben. Aber richtig ist, gerade bei den steuerlichen Fragen und die Frage, wie handlungsfähig ist dieser Staat? Da gibt es und gab es unüberbrückbare Hindernisse mit der FDP vor allen Dingen. Und insofern ist es dann eben auch so, dass man in einer Wahl sagt, für diese Ziele kämpfen wir, aber wir können eben auch nicht alles durchsetzen. Aber die Leute sollen wissen, was unsere Grundbedingungen sind. Und insofern, ich glaube, wir haben in den letzten Jahren gezeigt, dass wir sehr, sehr viel in Richtung Zusammenhalt und Zukunft in diesem Land auch mit beeinflusst haben als Sozialdemokratie. Ja, aber nicht alles und überall konnten wir uns durchsetzen.
Eigentlich spricht man ja von einem Amtsbonus, den ein Amtsinhaber gegenüber seinem Herausforderer hat. Muss man angesichts dieser Situation, die Sie beschrieben haben, von einem Amtsmalus diesmal sprechen?
Nein, überhaupt nicht. Ich glaube, dass Olaf Scholz eine Regierung geführt hat in Zeiten, die von Herausforderungen geprägt gewesen sind, wie keine Regierung davor. Wir haben durch den russischen Angriffskrieg enorme wirkliche Handlungsfelder bekommen und Olaf Scholz hat diese Regierung in unsicheren Zeiten meines Erachtens sehr sicher, sehr besonnen geführt und wir haben auch eine Konstellation gehabt, die nicht einfach gewesen ist. Auch hier, sagt er jetzt heute selbst, hätte er vielleicht früher nochmal auf den Tisch hauen müssen. Ich glaube, man kann aber auch nicht unbegrenzt auf den Tisch hauen, es nutzt sich auch irgendwann ab und die Eifertiere, die da alle zusammensaßen, das ist eben keine einfache Geschichte gewesen. Trotzdem hat er diese Regierung geführt mit all den Erfolgen, die ich jetzt eben inhaltlich gesagt habe. Aber leider ist eben der Streit nach außen hin das Prägende gewesen. Und jetzt geht es darum, natürlich zu sagen, wer soll eigentlich dieses Land in diesen unsicheren Zeiten weiterführen? Und hier sehen wir einen Herausforderer mit Friedrich Merz, der die Beherrschung immer wieder verliert, der unkontrolliert teilweise Dinge vorschlägt und meines Erachtens in diesen Zeiten überhaupt nicht geeignet wäre, ein solches Land wie die Bundesrepublik Deutschland als Kanzler zu führen.
Sie fordern eine Erhöhung des Mindestlohns. Wir alle haben ein Déjà-vu. Das haben Sie 2021 auch schon getan. Ist es nicht ein bisschen billig, an den Erfolg von damals anzuknüpfen, sozusagen eine Blaupause zu machen?
Nein, im Gegenteil. Wir haben ja gesehen, dass gerade in diesen Bereichen auch die Frage, wie gehen wir mit denen um, die am unteren Einkommen sind. Für mich ist der Mindestlohn etwas wie Definition von Würde, wo man sagt, wie viel viel soll jemand verdienen, der tatsächlich arbeitet und der aber in einer Beschäftigung ist, wo er eigentlich nicht das bekommt, was er eigentlich bekommen müsste. Wir haben auf der europäischen Ebene eine Rechtsetzung, die zeigt, dass wir eigentlich bei 15 Euro landen müssten schon. Wir haben im Moment diese Kommission, die ja eine Kompromisslösung ist, weil man gesagt hat, eigentlich ist das Ganze von den Tarifparteien abhängig. Ich glaube, die Tarifparteien, das ist meine persönliche Meinung, sind dazu da, nicht die Würde, die unterste Grenze zu definieren, sondern vor allen Dingen im Rahmen der normalen Arbeitsverhältnisse dann auch Tarife auszuhandeln. Wir sehen oder werden sehen, wie die Kommission sich jetzt darstellt, aber wir haben tatsächlich 2021 gesagt, wenn die sich nicht einigen, dann müssen wir als Gesetzgeber diesen Grad, diesen Wert bestimmen. Da müssen wir diesen Begriff von Würde, sage ich mal, ausfüllen. Und wir werden jetzt sehen, wie das sich in den nächsten Monaten entwickelt.
Aber ist das nicht eigentlich der zweite von dem ersten Schritt? Denn geht es jetzt nicht vorrangig darum, dass man die Bedingungen so schafft, dass die Wirtschaft wieder wachsen kann? Und wenn es der Wirtschaft wieder gut geht, dann ziehen auch die Löhne nach. So ist es ja eigentlich. Denn dann kann man auch über einen großzügigen Sozialstaat reden und all das. Aber der erste Schritt muss doch jetzt sein, die Wirtschaft endlich voranzubringen.
Ich bin voll bei Ihnen und wir haben ja eben über die Dinge geredet, über die Instrumente, die wir vorschlagen, die Wirtschaft tatsächlich auch wieder zu stimulieren, jedenfalls in vielen Bereichen, die im Moment Schwierigkeiten haben. Wir haben eben gerade über Energiepreise geredet. Wir haben auch über die Frage zum Beispiel von Zuschüssen geredet. Wir schlagen einen Made-in-Germany-Bonus vor, wo wir zielgerichtet tatsächlich Investitionen, die in diesem Land stattfinden und nicht einfach Steuersenkungen mit der Gießkanne propagieren bzw. vorschlagen, ausgehend auch von dem, was wir in den USA gesehen haben, wo Joe Biden mit dem Inflation Reduction Act genau das gemacht hat und hervorragende Ergebnisse erzielt hat. Das wollen wir, indem wir wirklich 10% auf Investitionen mit Steuergutschriften arbeiten. Aber der Mindestlohn, den sehe ich davon völlig unabhängig, weil er, wie gesagt, etwas ist, was die untere Grenze des Lohnniveaus betrifft. Und hier, glaube ich, müssen wir als Gesetzgeber tatsächlich auch ein deutliches Zeichen setzen, was im Übrigen dazu führt, dass natürlich in diesen Bevölkerungsgruppen dann auch die Kaufkraft steigt, beziehungsweise auch am Ende die sozialen Sicherungssysteme auch profitieren.
Wenn wir zur Rente kommen, da fallen mir zwei Dinge auf. Sie sagen einmal, die gesetzliche Rentenversicherung soll dauerhaft bei 48% das Niveau gesichert bleiben. Und zugleich sagen Sie, dass Sie die Anhebung der Regelaltersgrenze ablehnen. Das sind für mich zwei Forderungen, die, wenn man sich die Demografie anschaut, die Entwicklung der letzten Jahre und auch die finanzielle Situation einfach nicht funktionieren können. Wie wollen Sie auf Dauer wirklich 48% halten? Und worin liegt die Logik, wenn Menschen älter werden? Wir haben, glaube ich, in den letzten 30 Jahren ist die Lebenserwartung bei Frauen um 6, bei Männern um 4 Jahre gestiegen. Warum muss man dann bei der Rente an diesem Alter festhalten und warum sagt man da nicht, natürlich arbeiten wir deswegen auch ein bisschen länger?
Also seitdem ich Politik mache, kenne ich diese Debatte. Ja, und Herr Raffelhüschen etc. erzählt seit 30 Jahren gefühlt, dass wir die Rente uns so nicht mehr leisten können. All seine Prognosen sind in keiner Weise eingetreten. Im Gegenteil. Es geht darum, dass wir wirklich uns die Frage stellen, wollen wir diese sozialen Sicherungssysteme erhalten oder wollen wir amerikanische Verhältnisse? Die sind von Gewerkschaften, von Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten seit Jahrzehnten erkämpft worden. Und ich halte sie auch für essentiell. Und deswegen geht es darum, wie wir das schaffen. Und natürlich spielt es eine Rolle, dass man Demografie mit berücksichtigt. Aber deswegen sagen wir zum Beispiel, wir haben viele völlig unbesetzte Stellen. Wir brauchen Fachkräfteeinwanderung auch zur Stärkung der sozialen Sicherungssysteme. Wir haben viele Menschen, die in Teilzeit sind und die eigentlich Vollzeit arbeiten wollen, die es aber nicht können, weil zum Beispiel Betreuungsmöglichkeiten fehlen. All das sind Dinge, die wir uns natürlich jetzt vornehmen müssen. Aber wir sehen auch, dass viele Leute jetzt schon nicht das Regeleintrittsalter erreichen. Insofern muss man sich auch mit diesen Fakten auseinandersetzen. Und am Ende ist es auch so, dass wir natürlich aus der Rentenversicherung augenblicklich sehr viele versicherungsfremde Leistungen finanzieren, sodass wir auch über den Bundeszuschuss weiter diskutieren müssen. Alles zusammen, das zeigen jedenfalls die Prognosen, die Hubertus Heil und andere ja auch vorgelegt haben, können wir selbstverständlich dieses Rentenniveau gesetzlich absichern. Es ist eine Frage von Finanzierung, es ist eine Frage von Beschäftigung. Die Aspekte, die ich ich eben gesagt habe. Aber das Vertrauen auf eine Rente, das muss weiter gewährleistet sein. Und deswegen sagen wir, wir haben ja eine gesetzliche Regelung, die wir im Übrigen in der Großen Koalition beschlossen haben. Die läuft aber jetzt aus im Sommer. Deswegen verlangen wir, dass wir das Rentenniveau gesetzlich absichern. Dazu ist die CDU-CSU augenblicklich nicht bereit. Im Gegenteil, in ihrem Grundsatzprogramm schwurbelt sie rum, wenn es um das Renteneintrittsalter geht oder die Frage von 45 Versicherungsjahren, was immer wieder ja auch in Frage gestellt wird von Leuten, die nie 45 Jahre einzahlen werden. Das finde ich eigentlich die Zumutung und Anmaßung.
Aber würden Sie heute einer 25-Jährigen wirklich versprechen, dass ihr Rentenniveau mit 48% sicher sein wird, wenn sie die Rente erreicht?
Das ist die feste Verabredung in dieser Gesellschaft. Und ich halte nichts davon, dass man jungen Leuten jetzt sagt, ihr werdet in einem freien Spiel der Kräfte groß werden. Nein, wir müssen für dieses System kämpfen. Und es ist eine Frage von Finanzierung, es ist eine Frage von Solidarität, wie es organisiert wird. Dass man natürlich auch jungen Leuten, wie im Übrigen auch älteren Leuten, sagt, ihr könnt und solltet, wenn es in irgendeiner Form Möglichkeiten gibt, daneben auch euch zum Beispiel überlegen, ob ihr in irgendeiner Form Eigentum schaffen könnt. Weil wir sehen ja jetzt augenblicklich, die Mieten sind das große Problem, wo wir natürlich auch mit Mietpreisbremse etc. was machen wollen. Aber natürlich würde ich jemanden auch empfehlen, sich nicht ausschließlich darauf zu stützen, sondern auch daneben etwas aufzubauen, wenn es irgendwie möglich ist. Aber wir haben viele Menschen, die das nicht können. Und dann ist es eine Frage von Solidarität in diesen Zeiten, auch im 21. Jahrhundert, wie wir das organisieren können, wenn man alt ist.
Ein Wort noch zur Schuldenbremse. Sie haben sie ja erwähnt. Sie sprechen von einer Reform, nicht Abschaffung der Schuldenbremse, aber tatsächlich geht es ja ehrlicherweise darum, einfach den Rahmen zu erhöhen, um mehr Schulden machen zu können. Geben wir damit nicht ein ganz wichtiges Asset auf, wenn wir diesen Dammbruch sozusagen wagen? Ich erinnere mich an die Corona-Krise. Da war es uns ja deswegen möglich, so schnell und großzügig zu handeln, weil wir vorher eine Haushaltsdisziplin hatten, inklusive oder auch dank der Schuldenbremse, die uns dann eben so ein freies Agieren ermöglicht hat. Diese Freiheit würde man sich ja nehmen, wenn man jetzt diese Regel nach und nach aufweicht.
Nein, überhaupt nicht. Ich habe ja schon damals gegen diese Schuldenbremse gestimmt, wie sie konzipiert gewesen ist, weil ich fest davon überzeugt gewesen bin, dass wir zwischen konsumtiven Ausgaben und tatsächlich Investitionen auch trennen müssen. Die Folgekosten, wenn wir jetzt in bestimmte Bereiche nicht investieren würden, wären für die Volkswirtschaft und für den allgemeinen Haushalt viel, viel höher. Und deswegen müssen wir tatsächlich eine kluge Reform machen, dass wir sagen, wir wollen jetzt nicht Schulden per se ermöglichen, sondern wenn es tatsächlich um die Zukunftsinvestitionen geht, wenn es um die Infrastruktur, um Bildung, um Digitalisierung geht, dann haben wir hier Maßnahmen, wo wir jetzt alle sehen, wir haben eine marode Infrastruktur an vielen Stellen. Wir strangulieren uns. Wir stehen im internationalen Vergleich, was die Schuldenregel angeht, super da. Wir haben eine Verschuldungsquote, die minimal ist im Vergleich zu anderen Ländern. Aber auf der anderen Seite investieren wir viel zu wenig. Das sagen ganz viele Ökonomen, das sagt der IWF etc. Und insofern müssen wir aufpassen, dass wir beides miteinander verbinden. Es geht nicht um Verschuldung um jeden Preis, sondern es geht vor allen Dingen um Investitionen in die Zukunft und um die Verhinderung, das sagen alle Daten, um die Verhinderung von Volkswirtschaft Kosten, die viel, viel höher sein werden, wenn wir jetzt nicht investieren.
Herr Mirsch, zum Schluss eine Frage, die jetzt nicht mit Wirtschafts- und Finanzpolitik zu tun hat. Wie fühlen Sie sich eigentlich gerade als Linker in Ihrer eigenen Partei, in der auch Forderungen erhoben werden, die man vielleicht vor Jahren, Jahrzehnten nicht für möglich gehalten hätte, Stichwort Abschiebungen? Verstummt man mit seinen Positionen und sagt, es wird eine andere Zeit geben? Oder wie gehen Sie damit um?
Nein, überhaupt nicht. Wir haben ja jetzt ein Wahlprogramm vorgelegt, was, finde ich, ganz, ganz viele Dinge beinhaltet, dass wir vor allen Dingen auch an die viel haben, wirklich appellieren und sagen, ihr müsst mehr für den Zusammenhalt tun. Davon ist dieses Programm wirklich geprägt. Und dass wir die Kraft sind, die sagen, wir sind für das Recht auf Asyl. Wir vertreten auch keine populistischen Meinungen, die jetzt schnelle Antworten in irgendeiner Form geben, die überhaupt nicht zielgerichtet sind. Und wir sind das Bollwerk auch gegen die Rechtsextremisten und Rechtspopulisten, gerade angesichts jetzt des unkontrollierten Agierens von Friedrich Merz. Da bin ich sehr stolz, einer Partei anzugehören, die über 160 Jahre für diese Ziele schon immer gekämpft hat, für Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität. Und darum wird es jetzt gerade in den nächsten Wochen gehen.
Ich danke Ihnen vielmals für das Gespräch und Ihre Zeit.
Ich danke Ihnen.